Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Schacher Seppli kommt an die Himmelstür. Der Jodler Rudi Riemann ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Bauernverband ist gegen ein umfassendes Agrarhandelsabkommen mit der EU. Er will Schritt-für-Schritt-Lösungen. Die Obfrau der Initiative ist auch offiziell zustande gekommen. Über 120.000 Unterschriften sind gültig. Der Kampf gegen den Frauenhandel geht weiter, nach der Kampagne zur Euro, nun mit einer Petition. In Luxemburg kann man es heute kaum glauben, in der Schweiz auch nicht. Und investiert euer Geld in die Umwelt, sagt Achim Steiner im Tagesgespräch. Der Generaldirektor des UNO-Umweltprogramms ist überzeugt, dass sich nachhaltiges Anlegen lohnt, auch im Sinn von Rendite. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Afra Galati.
Der bekannte Jodler und Komponist Rudi Riemann ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Riemann war vor allem durch das Lied «Der Schacher Seppli» bekannt.
Ich bin der Schacher Seppali, im ganzen Land bekannt. Bin früher zu Plättisch Bürstli gsi, jetzt bin ich aufgegangen.
Der Volksmusiker sei einem Krebsleiden erlegen, teilte seine Familie mit. Das Lied «Der Schacher Seppli» war erst im vergangenen Dezember vom Deutschschweizer Fernsehpublikum zum größten Schweizer Hit gewählt worden. Riemann war einer der erfolgreichsten Jodler der Schweiz. Seine Karriere führte ihn bis nach Kalifornien und Japan. Der Schweizerische Bauernverband ist dagegen, dass die Schweiz mit der EU ein umfassendes Abkommen schließt zur Liberalisierung des Agrarhandels. Ein solches Abkommen führe zu Einbußen im Einkommen der Bauern, die nicht verkraftbar seien. Besser sei es, den bilateralen Weg mit der EU Schritt für Schritt weiter zu beschreiten. Das habe sich bisher bewährt und dabei solle man bleiben. Gestern hatte der Bundesrat die Schaffung eines Reservefonds angekündigt, um allfällige Einbußen bei den Landwirten abzufedern. Die Volksinitiative gegen die Offroad-Fahrzeuge ist offiziell zustande gekommen. Nach Angaben der Bundeskanzlei sind von den gesammelten Unterschriften 123.000 gültig. Die Initiative der Jungen Grünen will, dass in Zukunft nur noch Autos zugelassen werden, deren Treibstoffverbrauch und Schadstoffausstoß beschränkt ist und die höchstens 2,2 Tonnen schwer sind. Das Autogewerbe und die Automobilverbände ACES und TCS lehnen die Initiative ab. Der Bund und die Kantone sollen sich stärker dafür einsetzen, die Opfer des Frauenhandels zu schützen. Das ist die Forderung einer Petition, die von mehr als 70.000 Personen unterschrieben worden ist und in Bern eingereicht wurde. Die Bittschrift war von verschiedenen Organisationen aus Anlass der Fußball-Euro 08 lanciert worden. Verlangt wird etwa, dass vom Frauenhandel Betroffenen das Recht auf einen sicheren Aufenthalt in der Schweiz gewährt wird. In der Schweiz dürften die Krankenkassenprämien nächstes Jahr stärker steigen als in den vergangenen Jahren. Das erklärten Vertreter des Krankenkassenverbandes Santé Suisse vor den Medien in Bern. Begründet wird der erwartete Prämienschub mit den höheren Kosten in den Spitälern und Laboratorien. Im laufenden Jahr wird mit einem Anstieg der Gesundheitskosten von bis zu 6% gerechnet. Mit bescheidenen Erhöhungen kann laut Santé Suisse lediglich in jenen Kantonen gerechnet werden, in denen die Prämien schon heute hoch sind. Die Krankenkassenprämien für das nächste Jahr werden vom Bundesamt für Gesundheit demnächst bekannt gegeben. Wer seine PET-Flaschen sammelt und zum Recyceln bringt, hilft mit, den CO2-Ausstoß um ein Vielfaches zu reduzieren. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die von PET Recycling Schweiz in Auftrag gegeben wurde. Dank PET Recycling sei allein im vergangenen Jahr der Ausstoß von weit über 100.000 Tonnen Treibhausgas verhindert worden. Das entspreche den Emissionen von fast 30.000 Haushalten. In Thailand ist der ehemalige Ministerpräsident Samak trotz heftiger Proteste der Opposition erneut für das Amt des Regierungschefs nominiert worden. Der 73-Jährige, der über seinen Nebenjob als Fernsehkoch gestolpert war, sagte zunächst nicht, ob er die Nominierung annimmt. Das Verfassungsgericht hatte Samak vorgestern seines Amtes enthoben. Laut Verfassung dürfe ein Regierungschef keiner anderen bezahlten Tätigkeit nachgehen, urteilten die Richter. Der Regierungschef wird in Thailand vom Parlament gewählt. Samaks Partei ist dort die stärkste Partei und hat zusammen mit Verbündeten eine satte Mehrheit. In New York wird mit einer Zeremonie und einer Schweigeminute der Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht. Bei der mehrstündigen Gedenkfeier werden in der Nähe des Ground Zero erneut die Namen der Opfer verlesen, die unter den Trümmern des World Trade Center begraben wurden. In Washington wird eine Gedenkstätte eingeweiht. Hier starben 184 Menschen, als eines der entführten Flugzeuge auf das US-Verteidigungsministerium, das Pentagon, stürzte. Bei den Flugzeuganschlägen islamischer Terroristen waren heute vor 7 Jahren fast 3000 Menschen ums Leben gekommen.
Rudi Riemann ist tot. Mit seinem Schacher-Seppli hat er sich auch in die Herzen von Menschen gesungen, die sonst kein einziges anderes Jodellied kennen. Im Weiteren berichten wir über das schwere Wortgeschütz aus Schloss Vaduz Richtung Berlin, den verzweifelten Kampf gegen den internationalen Frauenhandel und das schwierige Verhältnis zwischen Verlegern und Google News. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die glaubt man fast nicht, steht heute in einer luxemburgischen Zeitung. Wir unterschreiben Wort für Wort. Und in der Krise auf den Finanzmärkten sind manche Anleger auf der Suche nach neuen Märkten und Möglichkeiten. Achim Steiner, der Generaldirektor des UNO-Umweltprogramms, will sie von Investitionen in Klima und Umwelt überzeugen. Achim Steiner ist Gast im Tagesgespräch und Afra Galati hat Börsenwetter- und Verkehrsinformationen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 7049 Punkten minus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 58,80 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 14,11. Das Wetter heute Nachmittag scheint vor allem im Süden und Osten zunächst noch die Sonne, sonst gibt es teils dichtere Wolken mit einigen Regenschauern und Gewittern, es wird aber nicht überall nass. Mit rund 25 Grad ist es nochmals sommerlich warm. Am Freitag regnet es zeitweise bei 18 Grad im Norden und 24 Grad im Süden. Am Wochenende geht es trüb und teils nass weiter, erst am Sonntagnachmittag wird es aus Westen wieder freundlicher. Dazu ist es kühl bei 14 Grad im Norden. Am Sonntag kann es in den Alpen sogar bis 1500 Meter herab Schneeflocken geben. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr, stockender Verkehr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern auf Höhe des Warteraums Knutwil, in der Gegenrichtung auf Höhe des LKW-Warteraums Stanz und schließlich in der Westschweiz auf der A1 Richtung Lausanne zwischen Roll und Obrun und zwischen Morges-West und der Verzweigung Aiguillon.
Vor einem knappen Jahr sang er sich mit seinem Schacher-Seppli noch einmal in Hunderttausende Schweizer Stuben und Herzen. Nun ist er tot. Rudi Riemann, der bekannte Obwaldner Volksmusiker, starb gestern an Krebs. Dario Pelosi.
Rudi Riemann war einer der erfolgreichsten Jodler der Schweiz. Sein Jodellied, der Schacher-Seppli, gehört zu den meistgewünschten Liedern auf Schweizer Radiosendern.
Ich bin der Schacher-Seppli, im ganzen Land bekannt. Bei früher zu Flettisch Bürstli gsi, jetzt bin ich auch vergangen. Bin zufrieden, wenn ich Nacht im Stroh.
Dieses Lied sei 1982 aber eher zufällig auf den Tonträger gelangt, erzählte Rudi Riemann im letzten Jahr bei einem Interview. Ein Stück habe für die fertige Schallplatte noch gefehlt.
Und dann habe ich gesagt, ich hatte schon noch eins, aber das sage kein Jodl, ich soll da eines singen. Da habe ich da eine Strophe gesungen, bei der Schacher-Seppli. Und dann hat er natürlich, das hat er dann mal gerade gemerkt, dass das irgendwie einschlagen könnte. Dann hat er gesagt, kannst du das gerade singen? Ich habe gesagt, ja, ich habe so schon gesungen, probiert habe ich zwar nie. Das habe ich mit dem Hans Dellatori dort auf die Platte genommen. Und das ist jetzt noch immer noch gekommen. Das ist immer noch das, was wir aufprobiert auf die Platte genommen haben.
Neben weiteren Liedern wie «Der Gemserli-Jäger» fand auch sein Markenzeichen der Naturjuiz Fans von Amerika bis nach Japan. Zwei amerikanische Buben habe er mit seinem Juiz aber schon ziemlich durcheinander gebracht.
Der Klaus Vorotz und ich haben miteinander Juiz genommen. Und die Buben sind abgesprungen und hat der Chauffeur unten gesagt, «Stopp, vertelle, dass ich die Buben springen kann, dass sie genau ein Amerikaner-Buben waren.» Und er hat gesagt, «Da oben ziehen zwei Indianer heulen.»
Trotz seines Erfolgs blieb der Owadner Knecht und langjährige Wildhüter bescheiden und fühlte sich in seinem Heimat-Leobgiswil stets am wohlsten. Ein wahres Revival erfuhr der von seiner Krankheit immer stärker gezeichnete Owadner Jodler im vergangenen Jahr. Damals wurde er mit dem Owadner Kulturpreis ausgezeichnet, das für seine großen Verdienste für das Brauchtum. Und sein Lied, der Schacherseppeli, wurde vom Schweizer Fernsehpublikum im vergangenen Dezember zum größten Schweizer Hit gewählt. Gestern verstarb Rudi Riemann, 75-jährig, im Kreis seiner Familie.
Und komm ich de vor die Himmelstür und wo dich hinagehen, so riefen ich, hey Peterus, der Schachersepp ist da.
Nächstens beginnen die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU um ein Freihandelsabkommen für Landwirtschaftsprodukte. So sollen die Lebensmittelkosten in der Schweiz gesenkt und die EU-Märkte für Schweizer Produkte weiter geöffnet werden. Gestern hat der Bundesrat Geld im ganzen 3 Milliarden Franken gesprochen, um die negativen Folgen des Freihandels für die Schweizer Bauern abzudämpfen. Das passt dem Bauernverband aber nicht. Mit Alternativen zum Agrarfreihandel hat er heute einen Gegenangriff lanciert. Priscilla Imboden.
Kein großer Schritt, sondern mehrere kleine. So lautet der Vorschlag des Bauernverbandes anstelle eines Agrarfreihandelsabkommens mit der EU, wie es der Bundesrat anstrebt. Bauernpräsident Hans-Jörg Walter erklärt.
Wir schlagen vor, ein punktuelles, ein schrittweises Vorgehen, um so auch die wirtschaftlichen Folgen etwas abzudämpfen.
Die wirtschaftlichen Folgen wären laut Schätzungen des Bauernverbandes enorm. Ein Freihandelsabkommen mit der EU würde das bäuerliche Einkommen halbieren. Um dies zu verhindern, schlägt der Bauernverband eine schrittweise und punktuelle Öffnung vor. Zuerst gelte es, die bereits heute existierenden Exportmöglichkeiten zu nutzen. So müssten administrative Hürden wie unterschiedliche Etikettenvorschriften aus dem Weg geschafft werden. In einem zweiten Schritt möchte der Bauernverband Zugang zum EU-Markt für einzelne Produkte.
Dort, wo wir stark sind, das ist Milch, Fleischprodukte, Spezialitäten, Bioprodukte. Einfach dort, wo wir auch Exportüberschüsse hätten, um das im Ausland abzusetzen.
Die Befürworter eines Freihandelsabkommens sehen dies natürlich anders. Sie haben sich in der Interessensgemeinschaft Agrarstandort Schweiz IGAS organisiert. Dabei sind unter anderem die Detailhändler Migros und Coop, Verarbeiter wie Emmi und die Konsumentenverbände. Geschäftsführer Jürg Niklaus sagt zu den Vorschlägen des Bauernverbandes:
Die vorgeschlagene produkteweise Marktöffnung würde die betroffene Landwirtschaft und die Verarbeitung schwer schädigen. Die betroffenen Sektoren müssen zu schweizerischen Bedingungen einkaufen und zu europäischen Bedingungen verkaufen. So kann man nicht konkurrenzfähig sein.
Also fordert die Interessensgemeinschaft Agrarstandort Schweiz weiterhin die vollständige Öffnung, den großen Schritt der Landwirtschaft in die EU.
Ein integrales Abkommen umfasst den ganzen Sektor und trimmt ihn wettbewerbsfähig. Es gibt eine Chance, in den Export einzusteigen und einen großen Markt zu erobern mit 500 Millionen Konsumenten.
Somit ist die Debatte lanciert und dies gerade rechtzeitig. Im Oktober oder im November sollen Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über ein Agrarfreihandelsabkommen beginnen.
Fürst Hans Adam II. Von Liechtenstein hat zugeschlagen, nennt Deutschland in einem Brief ans Jüdische Museum in Berlin, den der Tagesanzeiger heute publiziert, ein viertes Reich und Deutschland sei immer weniger geneigt, sich an den Grundprinzipien des internationalen Völkerrechts zu orientieren. Das ist dicke Post aus Vaduz. Wie kommt die in Berlin an, Ursula Hölzerle?
Also beim Zentralrat der Juden ganz schlecht. Vizepräsident Korn sagte, dass der Fürst die Verbrechen der Nationalsozialisten schlicht verharmlose, wenn er das heutige Deutschland praktisch gleichsetze mit dem Dritten Reich. Und Korn hat auch verlangt, dass sich der Fürst beim Direktor des Jüdischen Museums für seine Entgleisung entschuldige. Hintergrund der ganzen Geschichte ist nämlich, dass das Museum gerne ein Bild des Fürsten für seine nächste Ausstellung über Raubkunst und Rückgabe ausgeliehen hätte. Doch der Monarch winkt Gerichte ab, und zwar deshalb, weil er vor Gerichten immer noch darum kämpft, dass er ein Bild selbst zurückbekommt, das seiner Familie nach dem Krieg in der Tschechoslowakei weggenommen wurde. Also darüber war er offenbar so erbost, dass er da zum verbalen Zweihänder gegriffen hat. Und lassen Sie mich das noch hinzufügen, die Reaktion aus den jüdischen Gemeinden ist, wie gesagt, sehr hart beim Auswärtigen Amt, aber eher diplomatisch. Deutschland halte sich an die internationalen Rechtsnormen, hieß es da, und im Übrigen, das war ein bisschen geschönt, seien die Beziehungen zu Liechtenstein eng und gut nachbarschaftlich.
Weshalb reagiert denn das offizielle Deutschland offensichtlich so zurückhaltend und diplomatisch, wie Sie das sagen?
Nun, das Verhältnis zwischen den beiden Ländern ist seit langem angespannt. Liechtenstein fühlt sich hochgradig schlecht behandelt, als kleines Land quasi ständig von mächtigen Nachbarn bedrängt. Und das erst recht, seit der deutsche Nachrichtendienst gestohlene Kundendaten von einem ehemaligen Mitarbeiter der fürstlichen Bank LGT gekauft hat. Das war im Februar, also damals ist es jedenfalls bekannt geworden. Der deutsche Staat sei damit zu einem Hehler geworden, klagte damals die Fürstenfamilie. Und als kurz darauf der liechtensteinische Regierungschef auf Besuch nach Berlin kam, da war die Atmosphäre ausgesprochen eisig. Und daraus hat man offenbar jetzt ein bisschen gelernt in Berlin. Also man will hier ganz offensichtlich kein Öl mehr ins Feuer gießen und vertraut wahrscheinlich auch darauf, dass eine solche Aussage ja sich selbst quasi entlarvt.
Sie sagen, es ein wichtiger Hintergrund ist der große Druck, den Deutschland auf den Finanzplatz Vaduz aufgebaut hat, Jagd auf Steuerflüchtlinge. Wo steht man da inzwischen?
Ja, in der Öffentlichkeit ist es momentan kein großes Thema, aber an der harten Haltung von Deutschland hat sich kein Jota geändert. Die Regierung Merkel will die Steueroase Liechtenstein trockenlegen. Sie versucht direkt, aber vor allem via EU, den Fürst dazu zu bewegen, enger mit den deutschen Steuerbehörden zu kooperieren. Denn man spricht von Summen bis zu Milliarden, die dem Fiskus hier dadurch eben durch die Latten gehen, indem die Bürger eben das Geld nach Liechtenstein transferieren. Daneben arbeiten die Fahnder aber weiter auf Hochtouren. Dank der gekauften Kundendaten haben sie ja hunderte von Namen, bei denen sie nach den hinterzogenen Steuern nachforschen können. Und in einer ersten Bilanz von Monaten hatte die Staatsanwaltschaft Bochum von 200 Millionen nachbezahltem Geld gesprochen und von über 100 geständigen Leuten. Daneben hat sie auch berichten können, dass viele eben Angst hatten und sich quasi freiwillig schon bei den Steuerbehörden gemeldet haben. Also die Aktion läuft noch und man muss warten auf neue Zahlen.
Informationen von Ursula Hötzer aus Berlin. Wie viele Opfer von Frauenhandel in der Schweiz leben, weiß niemand so genau. Vor ein paar Jahren schätzten Fachleute eine Zahl zwischen 1500 und 3000. Klar ist aber, es gibt sie, die Frauen, die hier unter Zwang leben und meist als Prostituierte arbeiten. Mit der Kampagne Eurer 08 gegen Frauenhandel und einer Bittschrift, die heute eingereicht worden ist, verlangen 23 Organisationen einen besseren Schutz für diese Frauen. Andrea Jacki.
Frauenhandel ist als Krimi-Motiv beliebt. Das sieht dann etwa so aus. Ein Lastwagen fährt in der Nacht zu einem Bordell, drei finstere Typen zerren junge Frauen von der Ladefläche hinein ins Haus. Zwar gäbe es tatsächlich auch Entführungen, sagt Doro Winkler vom Fraueninformationszentrum in Zürich. Meistens laufe es aber anders, nämlich
dass die Frauen angeworben werden von Menschen, die sie kennen. Also dass das eben nicht die ominösen, mafiösen Strukturen sind, sondern dass das sehr oft Bekannte sind, Nachbarn, manchmal sogar Verwandte, die die Frauen mit einer guten Arbeitsstelle locken und wo natürlich dann eine Vertrauensbeziehung besteht, die missbraucht wird für diese Anwerbung, die ja dann zu einer Ausbeutung, zu einer Zwangslage führt.
Die Frauen werden also verkauft und landen meist in der Prostitution. Doro Winkler spricht nicht gerne von moderner Sklaverei. Meistens seien diese Frauen nicht eingesperrt, man begegne ihnen im Alltag. So auch denen, die bereits im Wissen in die Schweiz reisten, dass sie als Prostituierte arbeiten werden. Auch diese Frauen könnten zu Opfern werden, weiß Boris Mesaric. Er leitet die Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel beim Bundesamt für Polizei. Denn oft müssten die Frauen unter schlechten Bedingungen arbeiten.
Also beispielsweise müssen sie zuerst Schulden, fiktive Schulden abbauen über eine längere Zeit. Es ist nicht anzunehmen, dass diese Opfer in diese Bedingungen eingewilligt haben.
Dazu kämen überteuerte Mieten oder Arbeitszeiten, zu denen die Frauen nichts zu sagen hätten. Laut den Fachleuten stammen alle Opfer aus ärmeren Verhältnissen. Dies führe zu einer erhöhten Abhängigkeit. Die Täter und Täterinnen würden die Frauen bedrohen. So werde diesen zum Beispiel gesagt, sie selber oder Familienmitglieder in der Heimat würden umgebracht, wenn sie zur Polizei gingen. Für die Ermittlungsbehörden ist es daher schwierig, Zeuginnen zu finden. Und wenn es zu Prozessen gegen Täter kommt, das können Besitzer von Saunaclubs oder Kontaktbars oder Anwerberinnen sein, fielen in der Schweiz die Urteile generell recht milde aus, endeten häufig gar mit Freisprüchen, ergänzt Boris Mesaric vom Bundesamt für Polizei. Die Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel sieht Handlungsbedarf. 23 Organisationen haben diese Kampagne initiiert und wollten die Euro nutzen, um ein großes Publikum für die Problematik zu sensibilisieren. Ruth Gabi Vermo, Co-Präsidentin der Kampagne und Altnationalrätin, sagt, es brauche eine bessere Ausbildung für Behörden, die mit Opfern von Frauenhandel zu tun haben.
Man muss Dinge wissen über Menschenhandel. Man muss viel wissen über die Reaktion von Opfern. Die Opfer sind nicht einfach arme Huschali, die einfach so zusammengebrochen sind. Opfer haben auch ihren Stolz oder Opfer wehren sich auch gegen die Behörden. Und hier muss man eben sehr viel wissen und sensibilisiert sein. Wie kann man mit Opfern umgehen?
Bis anhin können Opfer, die illegal in der Schweiz sind, nur dann eine Aufenthaltsgenehmigung kriegen, wenn sie mit der Polizei und der Justiz zusammenarbeiten. Die Kampagnenleiterinnen wollen auch diesen Punkt ändern. Dazu Stella Jäger von Amnesty International.
Wir möchten tatsächlich und fordern dies eben von den Kantonen, dass die Aufenthaltsbewilligung für Opfer von Frauenhandel losgelöst wird von ihrer Bereitschaft, in einem Strafprozess zusammenzuarbeiten mit den Behörden, weil dies einen enormen Druck schafft, auch enorme weitere Ängste schafft.
Diese Forderung steht also unter anderem in der Bittschrift der Petition zum besseren Schutz für Opfer von Menschenhandel, die heute mit über 70.000 Unterschriften eingegeben wurde. Sie kann den Bund zu keinen konkreten Schritten verpflichten. In der Praxis kriegen die Petitionäre jedoch jeweils eine Antwort. Behörden haben das Problem erkannt. Dies zeigt sich zuletzt die Tatsache, dass einige Kantone runde Tische organisiert haben, wo alle involvierten Behörden mit Fachstellen zusammenarbeiten, um den Frauenhändlern das Handwerk zu legen und die Opfer besser zu schützen.
Google News ist an sich eine patente Sache. Dank diesem Dienst im Internet kann man weltweit rasch und erst noch gratis Zeitungsberichte zu einem x-beliebigen Thema suchen. Doch genau das verärgert den Schweizer Verlegerverband. Google News verletze das Urheberrecht der Zeitungen und Zeitschriften, sagt der Verband, und fordert deshalb von der weltweit größten Suchmaschine Google eine Entschädigung oder sonst eine einvernehmliche Lösung. Ein Kampf gegen Windmühlen. Beat Soltermann.
Zuckerbrot und Peitsche. Nach diesem Motto wollte der Verlegerverband Schweizer Presse ein Problem lösen, das ihn schon seit längerem ärgert, nämlich, dass die Internetsuchmaschine Google auf ihrer Newsseite die Online-Artikel von Schweizer Zeitungen ausschnittsweise anzeigt, ohne dafür um Erlaubnis zu bitten oder einen Rappen zu bezahlen. Vor genau einem Jahr gab's zuerst das Zuckerbrot. Die Verleger luden Google-Manager an den Verlegerkongress ein und es gab Gespräche hinter verschlossenen Türen. Man würde nun verhandeln, hieß es anschließend, doch schon bald war wieder Schluss. Verbandsjuristin Katrin Müller.
Wir haben von Verlegerseite in der Schweiz aus sehr intensiv das Gespräch gesucht mit Google. Es wurde auch aufgenommen. Leider sind die Gespräche von Seiten Google her wieder abgebrochen worden.
Eine Schilderung, die Google-Sprecher Matthias Graf im Grundsatz bestätigt. Die Verleger seien von falschen Erwartungen ausgegangen.
Während der Verband Schweizer Presse von Verhandlungen ausgeht, ist es aus unserer Sicht klar, dass wir nicht auf Verhandlungen einsteigen, weil für uns Google News als Dienst, den einerseits den rechtlichen Anforderungen in der Schweiz vollkommen genügt und andererseits es sich um ein internationales Produkt handelt und jede Änderung würde natürlich dann auch eine Änderung weltweit nach sich ziehen.
Mit anderen Worten, keine Sonderlösung für die Schweizer Verleger. Statt Zuckerbrot also die Peitsche. Doch die Peitsche, eine Klage gegen Google, will der Verband nicht knallen lassen. Nochmals Katrin Müller.
Eine Klage, die ist vom Tisch, weil da haben wohl alle Seiten erkannt, das ist nicht der Weg.
Weil er juristisch wohl schwierig zu gehen wäre und auch, weil nicht alle Mitglieder des Verbands ihn gehen wollen. Einige Schweizer Verleger haben sich inzwischen nämlich mit Google arrangiert. Sie freuen sich über zusätzliche Surfer, die dank Google News auf ihren Internetseiten landen und akzeptieren dafür, dass Artikel auf Google News angezeigt werden. Andere Verleger wiederum versuchen, Google unternehmerisch Paroli zu bieten. Das Online-Netzwerk News One von 6 Schweizer Regionalzeitungen ist ein Beispiel. Es soll Google Konkurrenz machen, sagt Norbert Neininger, Chef von News One.
Wenn das halt am Markt erfolgreich ist, warum sollen wir das nicht selber tun?
Andere Verleger wie der Ringier-Konzern implementieren auf ihren Webseiten eine Software, die regelt, wie lange und in welchem Umfang Suchmaschinen Texte anzeigen können. Einziger Haken, das funktioniert nur, wenn die Suchmaschinen ebenfalls mitmachen und das ist bis jetzt nicht der Fall. Statt Verhandlungen und Klagen heißt die Devise also Kooperation, ein eigenes kleines Google News oder eine Steuerungssoftware. Die Verleger haben verschiedene Ideen, wie sie sich mit dem digitalen Zeitalter und den Suchmaschinen arrangieren wollen. Letztlich wird wohl aber nur die Kooperation erfolgreich sein, zumal Google bereits einen Schritt weiter geht. Neu sollen auf Google News nicht nur die aktuellen Berichte zugänglich sein, sondern auch die älteren im Google News Archiv.
Es gibt Dinge auf dieser Welt, die glaubt man fast nicht. Kann man heute in einer Zeitung lesen über die 1:2 Niederlage der Schweizer Fußballnationalmannschaft gegen Luxemburg. Geschrieben hat dies allerdings nicht eine Schweizer, sondern eine luxemburgische Zeitung und sie drückt damit das große Erstaunen im kleinen Großherzog aus, dass seine Amateurnationalmannschaft es geschafft hat, die vermeintlich so viel bessere Schweiz zu bezwingen. Hierzulande fragt man sich derweil, wie es zu dieser größten Blamage seit Jahrzehnten kommen konnte. Barbara Golpi.
Die Schweiz konnte die Vorsätze nicht umsetzen. Man wollte mit Tempo nach vorne spielen, ließ sich aber von Luxemburg einlullen. Man wollte schnell kombinieren, spielte den Ball aber zu oft dem Gegner in die Füße. Man wollte konzentriert bleiben, ließ sich aber zweimal bei einem Freistoß übertölpeln. Wie konnte dies passieren? Trainer Ottmar Hitzfeld suchte nach einer Erklärung.
Der Schock von Israel ist noch ein bisschen tief gesessen, das 2-2 in letzter Minute. Und dann kriegt man es 0-1 gegen Luxemburg. Dann haben sicherlich wieder einige Spieler Glieder daran gedacht, wie es in Israel gelaufen ist. Aber das darf keine Entschuldigung sein. Wir haben uns heute Abend blamiert, wir haben eine schlechte Leistung gebracht. Wir haben auch in der Offensive uns zu wenig durchsetzen können. Und was noch viel schlimmer ist, wir haben natürlich 2 Goal gegen Luxemburg kassiert, die man eigentlich nicht kassieren darf.
Und worauf niemand vorbereitet war. Mit der Situation gegen Luxemburg nie in Führung gehen zu können und sogar einem Rückstand nachrennen zu müssen, hat niemand gerechnet. Nicht die Mannschaft, nicht der Trainer, nicht die Fans und auch nicht die Experten, sagt deres Fußballexperte Hans-Peter Latour.
Ich bin auch nie davon ausgegangen, dass das so ein riesiges Stück Arbeit werden könnte, um diese Punkte zu holen. Das kam mir vor wie irgendwie ein Cup-Spiel, wo ein Oberklassiger gegen einen Unterklassigen spielt und plötzlich dann erst im Spiel merkt, wie schwierig das es eben ist. Und dann ist es ganz schwierig, eben diesem Spiel eine andere Wende zu geben. Und plötzlich wurde das auch eine Sache der Nerven.
Nervös waren sie, die Schweizer, aber ruhig blieben sie. Zu ruhig. Sie spielten weder abgeklärt, noch mit Feuer. Fast hatte man das Gefühl, dass alle glaubten, mit Ottmar Hitzfeld an der Seitenlinie könne ja gar nichts schief gehen. Er, der schon vor seinem ersten Spiel als Messias des Schweizer Fußballs gefeiert wurde, vermittelte womöglich eine trügerische Sicherheit. Der Messias steht nun aber mit der mickrigen Ausbeute von einem Punkt aus den ersten beiden Spielen da. Jeder andere Trainer würde jetzt in Frage gestellt. Ottmar Hitzfeld nicht, sagt Hans-Peter Latour.
Man hat immer gesagt, es ist ein Glücksfall, dass Ottmar Hitzfeld diese Mannschaft übernimmt. Aber ich glaube, erst jetzt wird er zum Glücksfall. So ist es. In dieser Situation ist er erfahren genug und hat diese Akzeptanz eben auch gegen außen, die entsprechenden Argumente darzustellen und zu finden und die Mannschaft wieder auf die Siegerstraße zu führen.
Noch hat er diese Akzeptanz, aber die nächsten beiden Qualifikationsspiele gegen Lettland und Griechenland werden nun auch für Ottmar Hitzfeld zum großen Prüfstein.
Barbara Kolpi. In der Krise auf den Finanzmärkten sind manche Anleger auf der Suche nach neuen Märkten und Möglichkeiten. Achim Steiner, der Generaldirektor des UNO-Umweltprogramms, hätte einiges im Angebot. Er ist Gast im Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Afra Galati.
Rudi Riemann, der bekannte Jodler und Komponist, ist 75-jährig gestorben. Er war vor allem durch das Lied «Der Schacher Seppli» bekannt. Riemann ist laut seiner Familie einem Krebsleiden erlegen. Der Schweizerische Bauernverband ist dagegen, dass die Schweiz mit der EU ein umfassendes Abkommen schließt, das den Agrarhandel liberalisieren soll. Ein solches Abkommen führe zu Einkommenseinbußen bei den Bauern. Die Volksinitiative gegen die Offroad-Fahrzeuge ist offiziell zustande gekommen. Die Initiative der Jungen Grünen will etwa, dass künftig nur noch Autos zugelassen werden, die höchstens 2,2 Tonnen schwer sind. Verkehrsinfo DRS von 13 Uhr. Stockender Verkehr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern auf Höhe des Warteraums Knutwil. In der Gegenrichtung auf Höhe des LKW-Warteraums Stanz. Und schließlich in der Westschweiz auf der A1 Richtung Lausanne zwischen Roll und Aubonne und zwischen Morsch-West und der Verzweigung Écublens.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.